Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der Corona-Pandemie gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine solche Herausforderung mehr gegeben. Und das ist eine ziemliche Spanne, denn dieser, der Zweite Weltkrieg, ist nun immerhin seit fast 75 Jahren vorbei. Am 8. Mai 1945 endete der Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Wir nehmen den kommenden Jahrestag zum Anlass, in den Büchern für junge Leser zwei thematisch passende Kinder- und Jugendbücher vorzustellen. Wilma Geldof porträtiert in ihrem Jugendroman »Reden ist Verrat« eine niederländische Widerstandskämpferin. Und Uticha Marmon erzählt in ihrem Kinderbuch »Als wir Adler wurden« davon, wie extreme Bewegungen entstehen und mächtig werden. Die niederländische Autorin Wilma Geldof lebt in Haarlem, schreibt seit 2001 Kinder- und Jugendbücher. Schon in ihrem preisgekrönten Roman »Jeden Tag einen Tropfen Gift« thematisierte sie den Zweiten Weltkrieg. In Geldofs neuem Jugendroman »Reden ist Verrat« geht es um den niederländischen Widerstand während der deutschen Besatzung. Auf Niederländisch heißt das Buch »Het meisje met de vlechtjes«, das Mädchen mit den Zöpfen. Und dieses Mädchen, das hat es tatsächlich gegeben, das war Freddy Overstegen. Sie wurde 1925 geboren, wuchs in einer kommunistischen Arbeiterfamilie auf und schloss sich 1940 zusammen mit ihrer älteren Schwester dem bewaffneten Widerstand an. Erst 2014 wurden sie von der niederländischen Regierung als Widerstandskämpferinnen anerkannt. Freddy Overstegen starb 2018, vorher vertraute sie Wilma Geldof aber noch ihre Geschichte an. Und Geldof hat nach diesen Erzählungen eben den Roman »Reden ist Verrat« geschrieben. Ute Wegmann hat das Buch gelesen und mit Wilma Geldof darüber gesprochen.
Haarlem 1940, die Niederlande unter deutscher Besatzung. Widerstandsbewegungen bilden sich und kämpfen gegen das Naziregime. Freddy und Truus sind 15 und 17 Jahre alt, als ihre kommunistische Mutter untertauchen muss und sich von den Töchtern mit folgenden Worten verabschiedet.
Ich weiß nicht, was ihr tun werdet, und das wisst ihr selbst auch noch nicht, aber bleibt immer menschlich. Niemals so werden wie der Feind. Nicht die Hände schmutzig machen. Kein Befehl ist Befehl. Immer noch selbst nachdenken.
Diese Worte werden in mehrfacher Hinsicht zum Schlüsselsatz der Geschichte des Mädchens Freddy. Wie weit darf man im Widerstand gehen? Darf man jemanden töten, der unschuldige Menschen gequält, gefoltert und ermordet hat? Darf man Gleiches mit Gleichem vergelten? Der Jugendroman »Reden ist Verrat« wirft diese moralischen Fragen auf und zeigt aus Freddys Perspektive, wie schnell jemand in den Zugzwang einer Gruppe gerät, überzeugt handelt durch den Ansporn der anderen. Der Roman vermittelt Freddys persönliche Entschlossenheit, ihren Kampfgeist, ihre Verachtung der Nationalsozialisten und wie die Überschreitung der moralischen Grenzen ihr Leben verändert. Am Ende müssen die Leser selber entscheiden, denn die Geschichte nach wahren Erlebnissen der Widerstandskämpferin Freddy Overstegen zeigt, dass es keine einfachen Antworten auf die großen Fragen des Lebens gibt. Wilma Geldof erzählt von ihrer ersten Begegnung mit Freddy Overstegen.
Ja, mit Hilfe einer Zweiten Weltkriegsstiftung konnte ich Kontakt mit ihr aufnehmen. Ja, sie hatte keinen E-Mail, keinen Computer und ich durfte kommen und sie besuchen. Aber das Erste, was Freddy zu mir sagt, als sie noch in der Tür steht, ist, ich würde es nicht tun. Kein Hallo, nur ich würde es nicht tun. Ich will nicht darüber reden, das ist zu schwer. Aber ja, ich kann reinkommen und ihrem Nein wird ein Ja und ich darf zurückkommen. Und am Ende ist sie sehr froh, dass dieses Buch veröffentlicht wird.
In der Geschichte ist Freddy ein beherztes junges Mädchen, trotz hin und wieder aufkommender Zweifel überzeugt davon, dass sie richtig handelt. Wie aber blickte die wahre Freddy zurück?
Ja, im Allgemeinen dachte Freddy, sie hätte das Richtige getan. Aber ja, es gab auch schmerzhafte Dinge, Handlungen mit schwerwiegenden, schlimmen Folgen, zum Beispiel Liquidationen, gefolgt von Repressionen durch die Deutschen. Aber darüber konnte und wollte sie nicht mehr reden. Und ja, ich wollte keine Schmerzen bereiten.
Freddy oder Fred, laut Wehrmachtsberichten das Mädchen mit den Zöpfen, und ihre Schwester Truus lehnen die Gewalt zuerst ab. Aber dann erinnern sie sich an den menschenunwürdigen Abtransport einer Jüdin und deren Sohn und an die Brutalität der Nationalsozialisten. Im August 1941 beginnen die Mädchen mit kleinen Aktionen, Botengänge. Besonders Freddy eignet sich, weil sie mit ihren Zöpfen kindlich aussieht. Im September 1942 sollen sie und ihre Schwester einen für seine Brutalität bekannten Nazi in einen Park locken, wo die anderen ihn liquidieren werden. So sprechen sie über das Töten. Es ist Freddy, die den Mann in den Hinterhalt führt, geschminkt wie eine Moffenbraut. Moff, schon von jeher das Schimpfwort der Niederländer für die Deutschen, wird zum Synonym für Nazi. Das Mädchen muss sich küssen und anfassen lassen, Momente, die sie nicht mehr vergessen wird. Genauso wenig wird sie vergessen, wie nach dem tödlichen Messerstich seine Hand aus ihrer Hand gleitet. Sie wird das auch nicht vergessen können, wenn sie sich mit Peter verabredet, der Junge, in den sie verliebt ist. Dabei hatte sie sich bemüht, den Deutschen nicht als Mensch wahrzunehmen.
Er mustert mich unverfroren und grinst breit, der Moff. Heinrich. Ich will, dass er eine Uniform bleibt. Kein Mann mit einem Namen. Ich will nicht einmal sein Gesicht sehen. Ich versuche, die einzelnen Teile seines Gesichts zu betrachten, ohne ein Ganzes daraus zu machen. Die dicke Unterlippe, die breiten schwarzen Augenbrauen, die Augen blau, wie ich es mir schon gedacht hatte. Es klappt nicht. Er wird ein Mensch, ein Mann mit einem Namen.
Die Erinnerungen an den Deutschen, an seine Berührungen, an seinen Tod kleben an ihr. Freddy vertraut sich einer jüdischen Professorin an, weil sie das Schweigen nicht mehr aushält. Diese Frau, die sich versteckt, hört zu, urteilt nie und macht dem Mädchen klar, dass sie traurig sein darf und dass man nicht töten kann, ohne sich zu verändern. Jemanden töten, sagt sie, schafft eine Verbindung fürs Leben. Freddy darf eigentlich mit niemandem über ihre Aktivitäten sprechen, auch nicht mit Peter. Sie streiten. Er wirft ihr vor, dass sie ihm nicht vertraut. Sie wirft ihm vor, dass er nicht handelt. Der deutsche Titel des Buches lautet »Reden ist Verrat«. In Freddys Augen ist auch das Nichthandeln eigentlich Verrat. Wilma Gildorf dazu?
Die junge Freddy glaubt das in dem Buch. In Wirklichkeit, die alte Freddy war eine milde Frau.
Sind die Mädchen anfangs noch Köder und Botinnen, werden sie bald selbst eine Pistole besitzen. Die Schwestern leben getrennt, müssen sogar für kurze Zeit die Stadt verlassen. Es ist ein Leben für den Widerstand in einer Gruppe von Männern mit der ständigen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges. Als die beiden Schwestern einen ausspionierten Nationalsozialisten auf offener Straße erschießen sollen, der tödliche Schuss von jemand anderem getätigt wird, es infolgedessen aber zu einer öffentlichen Erschießung von 10 jungen, unschuldig Inhaftierten kommt, da fragt sich Freddy zum ersten Mal, ob das alles richtig ist. Alles klingt plötzlich hohl, heißt es im Buch. Erst später wird sie erfahren, dass einer der jungen Männer Peters Bruder war. Aber der Kampfgeist siegt über Zweifel und Moral. Wir sind Frontsoldaten, keine Laufmädchen, beschweren sich die Schwestern über einen in ihren Augen unnötigen, lebensgefährlichen Botengang. Wilma Gildorf hat einen starken, diskussionenanregenden Roman geschrieben, der Denken und Fühlen einer jungen Widerstandskämpferin nahebringt. Trotz der Politisierung durch das Elternhaus sind anfangs die Entschlossenheit und Kühle irritierend. Und doch taucht man in die Innenwelt der Protagonistin ein und die Manipulierbarkeit der jungen Menschen sowie ihr Kampfgeist, aber auch Einsamkeit, Ängste und die Sehnsucht nach der Rückkehr in einen Alltag werden mehr und mehr transparent. Wie hat Wilma Gildorf die Geschichte aus Fakten und Fiktion gebaut?
Ich habe so viel wie möglich geschrieben, was bekannt war, was richtig passiert ist. Aber ja, ich habe einen Plot hinzugefügt. Sonst wäre es eine Liste von Vorfällen. Es muss einen roten Faden geben. Aber natürlich gab es eine Menge, was Freddy nicht mehr wusste. Zum Beispiel hat sie sich während des Krieges in vielen verschiedenen Stecken aufgehalten. Aber sie konnte mir nicht mehr sagen, wie das ging. Und also musste ich anderswo recherchieren. In dem Buch ist nicht viel zurückgekommen davon, aber ich musste es mir vorstellen können. Und es gab mir Lücken zu füllen. Peter und sein Bruder Stein, das war am wichtigsten, das ich erfunden habe. Freddy ist sehr verliebt und Peter ist mit Freddys Widerstandsarbeit nicht einverstanden. So, er ist ein feines Gegengewicht und das braucht eine Geschichte. Aber auch die Liebe in dem Buch gefällt mir. Ich habe von allem hinzugefügt und manchmal weiß ich es nicht mehr genau.
Ein wichtiges Buch, das einerseits Menschen zeigt, die bereit sind, für die Demokratie ihr Leben aufs Spiel zu setzen und für die Gesellschaft und die Gemeinschaft aktiv zu werden. Andererseits erzählt Gedorf auch, wie leicht moralische Grenzen im Krieg überschritten werden, wie schnell Gerechtigkeitsdenken in Fanatismus umschlagen kann. Nur ohne den Widerstand gegen das Hitler-Regime, ohne die Menschen aller Nationen, ohne jeden Einzelnen, der Leben gerettet hat, Juden versteckt hat, Essen geteilt hat, in welchem Staat würden wir jetzt leben? Und somit ist der Roman auch ein Denkmal für eine Widerstandskämpferin, für Freddy Overstegen, die sich gemeinsam mit ihrer Schwester, mit all ihren Möglichkeiten, den Nationalsozialisten in den Weg gestellt hat.
Das sagt Ute Wegmann über Wilma Geldofs Buch »Reden ist Verrat«. Der Roman mit dem Untertitel »Nach der wahren Geschichte der Freddy Overstegen« ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Verena Kiefer hat ihn aus dem Niederländischen übersetzt. Altersempfehlung ab 14 Jahren. Uticha Marmon, Jahrgang 1979, lebt in Hamburg, arbeitet als Dramaturgin, Lektorin, Produzentin von Hörspielen und Hörbüchern und als Autorin. Für ihr Kinderbuch »Mein Freund Salim« über einen syrischen Flüchtlingsjungen wurde sie mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet. Jetzt ist Uticha Marmons erstes Kinderbuch im Verlag Fischer Sauerländer erschienen, »Als wir Adler wurden«. Darin mutiert niemand zu Raubvögeln im eigentlichen Sinne, sondern die Adler sind eine Art Geheimbund, zu dem sich 5 Kinder, alle so um die 11 Jahre alt, zusammentun. Was als Kinderspiel beginnt, läuft allerdings irgendwann aus dem Ruder. Und darum geht es in »Als wir Adler wurden«. Ich habe Uticha Marmon telefonisch erreicht und sie gefragt, Frau Marmon, Sie erzählen aus Janniks Perspektive und Jannik hat einen 17-jährigen Bruder, Bo. Dieser Bo stiftet die 5 jüngeren Kinder an, Adler zu werden. Worin genau besteht das?
Ja, das besteht tatsächlich darin, dass Bo seit einiger Zeit selber gerne Rollenspiele spielt, zwar in größerer Dimension, wie das Jugendliche ganz gerne mal machen, in Form von Live-Rollenspielen. Und Jannik und seine Freunde sind schon ganz, ganz, ganz lange von Bos Geschichten fasziniert und möchten das so gerne auch mal machen. Und jetzt gibt Bo als Geburtstagsgeschenk seinem kleinen Bruder mehr oder weniger die erste indirekte Spielanleitung an die Hand, dass die selber anfangen können, eine Art Live-Rollenspiel zu spielen. Und das sind die Adler, sagen die immer. Bo spezifiziert das nicht näher, sondern gibt ihnen eigentlich immer nur so Hinweise. Er sagt, man weiß nicht, ob die Adler gut sind oder böse. Man weiß nicht so genau, wo sie hergekommen sind. Und so entwickelt sich bei Jannik und seinen Freunden nach und nach ein Spiel, bei dem sie rausfinden müssen, sind sie selber die Adler oder spielen sie andere Figuren. In diesem Rollenspiel-Kosmos gibt es ja wahnsinnig viele Figuren, die man da dann einbinden könnte, Ritter, Waldläufer, wen auch immer. Und ja, so lässt Bo sie da quasi laufen und ist ein bisschen so der Spielführer, der Schweigende im Hintergrund, zu dem sie immer kommen können, wenn sie Fragen haben.
Diese Offenheit des Spiels, daraus entsteht später auch das Problem. Aber bleiben wir jetzt erst noch mal am Anfang des Buches. Parallel zu dieser Geschichte mit den Adlern gerät um die Kinder herum ja einiges in Bewegung. Und dazu muss man vielleicht das Umfeld kurz erklären. Die Kinder und ihre Familien, die wohnen in der Milchstraße, wie sie sie nennen. Das scheint so eine Art Mikrokosmos zu sein, der kaum Kontakt mit der Außenwelt hat. Was ist das für eine Welt?
Das ist tatsächlich ein Mikrokosmos. Es ist ein Straßenzug mit 2, 3 Parallelstraßen und einer Wendeplatte am Ende. Am Anfang der Straße gibt es eine Druckerei und ja, ganz viele der Bewohner, die leben hier schon in der 2. oder 3. Generation. Es ist dennoch immer mal wieder offen nach außen. Das ist eigentlich ein ganz freundliches Miteinander, was die da haben. Die kennen sich alle gut, die Kinder sind befreundet aus den verschiedenen Häusern. Man hilft sich gegenseitig. Ich will mal sagen, so fast ein bisschen wie so ein Bullerbü zu Beginn. Das ist so eine Straße, die es in allen möglichen Städten dieser Welt geben könnte, wo die Menschen einfach gut und gerne zusammenleben. Ja.
Und dann trübt sich dieses Bullerbü ein, in dem nämlich die Druckerei, die Sie erwähnt haben, der Hauptarbeitgeber der Menschen in der Milchstraße, mit Entlassungen beginnt. Und nicht nur das, für die Entlassenen werden dann andere zu geringeren Löhnen wieder eingestellt. Was ist das für ein Prozess, der dadurch in Gang gerät?
Ja, man merkt dann relativ schnell, dass das Gefüge, das so vermeintlich fest und stabil und gut war, aus den Fugen gerät, weil die Druckerei für die Menschen deiner Milchstraße so ganz selbstverständlich zum Leben gehört. Es gibt Passagen in dem Buch, wo auch beschrieben wird, wie das Geräusch dieser Fabrik, dieser Druckanlagen eigentlich immer so ein bisschen begleitend über der Straße hängt. Und als diese Entlassungen beginnen, sind die Menschen in sich erstmal erschüttert. und stellen fest, dass da plötzlich Instabilität herrscht. Und diese Instabilität beginnt ganz schnell, wie das ganz oft so ist in unserer Gesellschaft, sich auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen auszuwirken. Da gibt es dann zuerst mal die Entlassenen, die sich zu einer Art Protestbewegung versammeln. Es gibt aber auch die Menschen, die damit gar nicht in erster Instanz was zu tun haben, sondern Freunde von Entlassenen beispielsweise, die sich natürlich auch über die Prozesse eine Meinung bilden, weil das Ganze in so einem Mikrokosmos natürlich besprochen wird. Und darüber gibt es dann Streit und ja, die Menschen geraten immer mehr gegenüber ihren Freunden und ihren Familien, jeder Einzelne irgendwie in ein Ungleichgewicht. Und so droht dieses ganze gut funktionierende Gefüge nach und nach zu zerbrechen.
Es ist ja nicht nur so, dass Streit entsteht, sondern dass sich die, die entlassen worden sind, auch Sündenböcke suchen. Und die Nächstliegenden sind natürlich die, die neu eingestellt werden zu geringeren Löhnen. Das ist ja eigentlich dumm, denn damit werden nicht die eigentlich Schuldigen, die Druckerei und ihre Chefs bestraft, sondern nur die Menschen, die auch sehen müssen, wo sie bleiben. Was macht die Leute in Ihrem Buch so kurzsichtig, dass sie sich diese Sündenböcke suchen? Instabilität haben Sie schon gesagt, Wut, Rache, Angst. Was sind das da für Gefühle?
Also es ist im Grunde erstmal das Unverständnis und das geht einher mit einer großen Angst. Das ist im Grunde der Motor für alles, die Angst. Das ist der Motor für die Wut, die entsteht. Das ist der Motor für das Suchen von Sündenböcken. Und da ist es leider einfach bei uns Menschen oft so, dass man dann den naheliegendsten Sündenbock nimmt und gar nicht ein bisschen komplexer auf der nächsten Ebene mal guckt, weil es eben schneller geht und weil es einfacher ist. Und weil aber auch natürlich nicht jeder die Prozesse, die hinter so Entlassungen beispielsweise stehen, durchblicken kann, nimmt man dann das Erste, was vor Augen ist. Und das sind eben nun mal leider die, die neu eingestellt werden zu geringeren Löhnen. Und ganz dummerweise ist unter diesen Neueingestellten auch die Mutter von Yanniks bester Freundin Loni. Die wohnen aber auch schon ganz lange in der Milchstraße und gehören eigentlich in diesen Mikrokosmos mit rein.
Und damit kommt das Misstrauen und die Missgunst, die unter den Erwachsenen schon länger herrschen, dann langsam auch bei den Kindern an. Bevor wir gleich eine Passage aus dem Buch hören, Frau Marmon, in Ihrem Buch haben die Kinder mehr gesunden Menschenverstand als die Erwachsenen.
Ja, zum Teil. Also erstmal ja, ich will damit aber keine Klassifizierung vornehmen, von wegen Kinder sind die besseren Menschen. Es ist aber einfach so, meiner Erfahrung nach, dass Kinder ganz oft erstmal mehr aus dem Bauch heraus agieren als Erwachsene. Und bei Kindern ist das Gefühl für was ist gerecht und was ist ungerecht ganz stark ausgeprägt. Das ist vor allem für Yannick ganz stark der Antrieb, dass er sagt, da das eben bei den Kindern auch ankommt und auch vor Loni dann hinterher nicht Halt macht, diese Repressalien oder diese Haltung gegenüber den vermeintlich Schuldigen, hat Yannick ganz stark den Gewissenskonflikt, dass er sagt, das ist ungerecht. Und daraus entspinnt sich dann wiederum auch der Konflikt unter den Kindern. Insofern, die nehmen auch viel auf von den Erwachsenen, was ihnen erzählt wird.
Und es dauert ein bisschen länger, bis die Konflikte dann auch unter Ihnen ausbrechen. Sie waren so nett, Frau Marmon, eine Passage einzulesen vorab, in der deutlich wird, wie sich die Fronten zwischen den Erwachsenen dann schließlich auch durch die Adlergruppe der Kinder ziehen. Und zwar, die Loni haben Sie schon eingeführt, die Tochter von einer Frau, die jetzt in der Druckerei angestellt wurde. Auf der anderen Seite ist Elias der, der sich am stärksten auf die Manipulationen von Bo einlässt, also von Yanniks älterem Bruder. Wir hören die Passage jetzt einmal kurz.
Ich weiß nicht. Manche sagen, deine Mutter, was ist mit meiner Mutter? Fragte Loni scharf. Elias zuckte mit keiner Wimper. Deine Mutter hätte Schwierigkeiten, klar zu trennen, welche die gute Seite ist und welche nicht. Elias hielt inne und betrachtete Loni. Dabei wirkte er fast neugierig, als wäre Loni etwas, das er erforschen müsste. Ach, ist das so? Fragte Loni trocken. Sie nahm sich zusammen, das war nicht zu übersehen. Was sagen die denn noch so? Na ja, Elias ließ sich Zeit mit der Antwort. Sie sagen, es wäre ja auch kein Wunder, dass sie auf der falschen Seite steht. Deine Mutter ist schließlich auch nicht von hier. Yannick schnappte nach Luft. Hast du sie noch alle? Leute, jetzt streitet euch doch nicht, sagte Pina. Doch Elias ignorierte sie. Er grinste, als hätte er einen guten Witz gemacht. Ich erzähle ja nur, was so geredet wird.
Eine Passage aus »Als wir Adler wurden« von Uticha Marmon. Frau Marmon, ich kann ja auch nichts dafür, dass eine Ausrede, die in Ihrem Buch oft verwendet wird. Woran fehlt es bei den Figuren in Ihrem Buch, damit die Lage nicht eskaliert?
Ich glaube, grundsätzlich ist das Problem, dass keiner mal für einen Moment innehält und sich die Sache wirklich überlegt und ja den Schritt zurück macht und aus seiner eigenen, um jetzt mal das Bild der Adler zu nehmen, eine Vogelperspektive einzunehmen. Und das ist ihnen allen aus ihrer eigenen Angst heraus nicht möglich, weswegen sich das immer mehr aufschaukelt. Und dann wird der Mikrokosmos, der vorher so schön war, natürlich auch zum Problem, weil der Blick über den Tellerrand heraus in so einem Mikrokosmos noch schwieriger wird. Und man nur noch unmittelbar reagiert auf das Agieren der anderen. Es gibt dann irgendwie aus dieser Spirale schlecht noch die Möglichkeit rauszutreten, ohne selbst Opfer von der ganzen Dynamik zu werden.
Frau Marmon, Ihr Buch ist ja eine Parabel auf das Erstarken von Gruppen, die andere ausgrenzen. Der Verlag schreibt sogar explizit, es gehe um das Entstehen faschistoider Bewegungen. Aber zum Glück liest sich Ihr Buch nicht wie ein politisches Handbuch, sondern das ist wirklich ein packendes Stück Literatur. War das beim Schreiben eine große Herausforderung, dass das Thema nicht die Geschichte überlagert?
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Kinderbüchern ist es ja ganz wichtig, dass es für die Kinder spannend bleibt. Ich will keinen Zeigefinger in die Höhe strecken beim Schreiben. Ich möchte den Kindern was mitgeben, worüber sie nachdenken können. Und die Eltern der Kinder haben gerade in unseren Zeiten, auch gerade zu diesem Thema, mit der wachsenden Rechtsgewandtheit in unserer Gesellschaft, zumindest teilweise, haben die Eltern meistens eine Haltung. Und die Kinder übernehmen schnell die Haltung der Eltern oder finden sich in einer Situation wieder, wo sie es schwer haben, eine eigene Haltung zu entwickeln, weil sie von ihren Eltern sehr viel hören, weil sie aber auch von Mitschülern sehr viel hören. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, in meinen Geschichten und eben auch in dieser besonders, die Position zu wechseln und mal bei dem einen zu sein gedanklich, mal bei dem anderen stärker zu sein gedanklich, um so rauszufinden für sich, was fühlt sich denn für mich richtig an gedanklich.
Frau Marmon, Sie schreiben ja nicht zum ersten Mal über ein gesellschaftlich relevantes Thema. Hat der Erfolgszug der AfD bei Ihnen das Bedürfnis ausgelöst, diesmal über extreme Bewegungen zu schreiben?
Das kann ich nicht uneingeschränkt mit Ja, aber auf gar keinen Fall mit Nein beantworten. Das ist ein Prozess. Alleine durch die Tatsache, dass ich mich davor mit meinem Freund Salim, also ich würde mal sagen, als letztes sehr stark gesellschaftlich geprägtes Thema mit der Flüchtlingskrise beschäftigt habe oder eben mit dem Thema, wie ist das denn für Kinder, wenn die fliehen müssen, bin ich natürlich auf dieser Fährte schon drauf gewesen. Ich für mich bin unglaublich großer Verfechter und es gibt für mich überhaupt keine Diskussion darüber, dass unsere Demokratie fantastisch ist und dass es alles gilt, diese demokratischen Strukturen, die wir haben, diese Grundordnung und diese Gedanken- und Meinungsfreiheit zu erhalten. Ich betrachte aber mit ganz großer Sorge, was da gerade passiert und dass eben genau dieses, was ich im Kleinen in der Milchstraße zeige, in dem Buch oder versuche zu zeigen, wie schnell es geht, dass die Falschen zu Sündenböcken gemacht werden, die für Entwicklungen in der Gesellschaft gar nichts können, dass ich das durchaus auch im Großen beobachte. Und da ist es mir ganz wichtig gewesen, einfach dieses Thema aufs Tapet zu bringen, weil das hängt ja alles zurzeit politisch sehr stark zusammen. Es darf auf gar keinen Fall meiner Meinung nach in die falsche Richtung zurzeit weitergehen. Und ich hoffe, dass ich auch mit diesem Buch wieder viel in Schulen gehen kann und mich mit den Kindern einfach darüber unterhalten kann, was sie umtreibt, was sie wissen möchten, um in ihnen weiter zu bestärken oder überhaupt zu bestärken, dieses Verständnis dafür, also was Demokratie einfach Tolles ist und was diese Weltoffenheit, die wir haben in unserem Land, was für ein Gut das ist und dass das eben keineswegs selbstverständlich ist und dass man das schützen muss.
Uticha Marmon über ihren Kinderroman Als wir Adler wurden. Er ist bei Fischer Sauerländer erschienen. Altersempfehlung ab 9 Jahren. Und ein Hörbuch gibt es auch bei Argon Sauerländer, gelesen von Wolfram Koch. Nach den beiden Romanen möchte ich Ihnen jetzt noch ein Sachbuch empfehlen. Gestern war noch Krieg, heißt es. Martin Ferk und Jürgen Hübner haben es herausgegeben. Es enthält Sachtexte über die Zeit um 1945 herum. Es geht darin um den Bombenkrieg, den Widerstand, den Volkssturm, um Flucht und Vertreibung und um die Zeit unmittelbar nach Kriegsende. Die Sachtexte werden begleitet von literarischen Texten, unter anderem von Christine Nöstlinger, Klaus Kordon, Uri Orlew und Peter Hertling. Diese machen das anschaulich und erlebbar, was zuvor in den klaren und verständlichen Sachtexten erläutert wurde. Die Anfang des Jahres verstorbene Gudrun Pausewang zum Beispiel ist mit 2 sehr eindrücklichen Texten vertreten. Gestern war noch Krieg, heißt das informative Sachbuch, das sich mit der Zeit um 1945 herum beschäftigt. Martin Ferk und Jürgen Hübner haben es herausgegeben. Der Thienemann Verlag empfiehlt es für Kinder ab 10 Jahren. Und das waren die Bücher für junge Leser. Sie können die Sendung wie immer in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App nachhören. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz. Danke für Ihr Interesse.